Woodstock 69.
SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsesser. Am zweiten Tag unserer Themenwoche zu 50 Jahren Woodstock Festival schauen wir in Tandem heute an den Rand des Sendegebiets, nämlich in den Odenwald. Dort findet seit mehr als 40 Jahren das Finkenbach Festival statt. Inzwischen hat sich die Kurzform Finki allgemein durchgesetzt. Begründet wurde es 1976 von Manny Neumeyer, Schlagzeuger und Chef der wegweisenden deutschen Avantgarde-Rockband Guru Guru. Die gibt es heute immer noch. Und das Finki wiederum steht nach Meinung vieler Zuschauer in der Tradition von Woodstock, obwohl es natürlich mit gut 2.500 Besuchern viel, viel kleiner ist. Karl-Heinz Osche ist langjähriger Mitveranstalter des Finkis gewesen, inzwischen Promoter, also für die Werbung zuständig. Roland Schäffer steht regelmäßig selbst auf der Bühne als Gitarrist und Saxophonist von Guru Guru. Beide sind jetzt bei mir im Studio. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo.
Hallo.
Herr Schäffer, das diesjährige Finki-Festival war gerade, nämlich am vergangenen Wochenende. Welcher Augenblick, welches Bild hat sich so vor Ihrem inneren Auge besonders eingeprägt dieses Jahr?
Der Augenblick, als ich ungefähr 3000 strahlende Gesichter gesehen habe, weil wir haben so Sachen, wo dann das Licht aufs Publikum geht und man hat 3000 glückliche Gesichter gesehen. Da läuft einem wirklich ein Schauer der Rücken runter und man spielt dann vielleicht noch einen Tick besser oder motivierter irgendwie, weil man weiß, man ist für die Leute da und spielt nicht seinen Senf da für sich runter irgendwie.
Und man strahlt zurück.
Man strahlt zurück, ja.
Also wo viel organisiert werden muss, da kann auch immer mal was schief gehen. Irgendwelche Pannen oder Kommunikationslücken, die Sie kurzfristig zukämmen mussten, Herr Osche?
Ja, dieses Jahr war es besonders schlimm. Da ist eine ganz große Panne passiert, die wir nur durch Zufall entdeckt hatten, ein paar Tage vorm Festival. Ich rufe den Mitveranstalter Armin Löffler an, ein paar Tage vorher, und frage ihn einfach so beiläufig nur, wie sind denn unsere neue Einlassbänder geworden? Und er sagt, ich habe keine bekommen. Das heißt, ich musste innerhalb von 2 Tagen nochmal 2500 Einlassbänder organisieren, damit das Festival überhaupt stattfinden konnte. Und so Pannen muss man einfach ja beheben können und auch viel improvisieren können, dass sowas läuft.
Die Kunst der Improvisation auf der Bühne, aber auch hinter und neben der Bühne. Eines der Themen heute, wenn es heißt Hippietraum im Odenwald, das Finki-Festival in SWR 2 Tandem.
Birds are singing in the tree, while chainsaws rip the flesh. And old soldiers march to death, while the leader's faking chess. It's me, it's you, it's me, and you.
Wonderland von Guru Guru hier in SWR 2 Tandem. Wir nutzen das 50-jährige Jubiläum des berühmten Woodstock-Festivals, um mal im Sendegebiet nachzufragen, welche Auswirkungen Woodstock hierzulande so hatte. Meine Gäste Karl-Heinz Osche und Roland Schäffer sind Teil des Finkenbach-Festivals. Der eine als früher Veranstalter, jetzt Promoter, der andere als Musiker. Viele nennen das ja Hippie-Festival. Sie auch? Ich fange mal an bei Karl-Heinz Osche.
Das ist nach wie vor ein Hippie-Festival. Und der entscheidende Faktor ist, wir sehen es auch ganz locker, ohne Zwang. Ich würde sogar ein Beispiel geben, wenn wir vor der Bühne, was wir zwar heutzutage machen, da steht ein Meter Abstand vor der Bühne, ein Eisengitter für die Leute. Aber wenn wir da einen Strich auf den Boden zeichnen würden, würden die Leute auch stehen bleiben. Und das ist das Coole am Finki-Festival, ganz cool und locker.
Was ist für Sie hippiemäßig am Finki, Herr Schäffer?
Ja, hippie-mäßig ist, dass wir selber Hippies sind irgendwie oder waren damals, als wir auf die Idee kamen, das zu machen. Und jetzt ist eben das Hippie-mäßige, dass das gesamte Dorf bevölkert wird mit Zelten, Wohnmobilen. Und es wird eigentlich, auch wenn keine Musik ist, wird überall gefeiert, getrommelt. Also ich habe jetzt da mein Zelt nicht aufgeschlagen, weil man kann da nachts echt nicht schlafen, weil da 20 Leute mit Cembe-Trommeln unterwegs sind oder auch schon vorne an der Kreuzung kleine Bands ihr Equipment aufgebaut haben und Alternativprogramm machen. Und gut, dann gewisse geruchstechnisch kann man auch so ein bisschen was feststellen, irgendwie, dass viele Hippies da sind. Aber es mischt sich auch für manche Normaler
drunter. Es könnte Kraut verbrannt werden. Ja? Wie kam es denn 1976 überhaupt zur Gründung? Sie waren da 26 Jahre alt und waren auch schon Teil
des Festivals. Das war eigentlich ein sehr gelungener Zufall. Wir haben ein Dorf nebendran gewohnt, in Langenthal. Es wurde uns gekündigt, es war eine alte Kneipe. Und dann bin ich mit Mani rumgefahren und ja, da gibt es ein Haus in Fingebach, da oben. Und das haben wir tatsächlich gekriegt, über dem Dorf, wunderschönes Haus. Und wir wurden natürlich erstmal ein bisschen schräg angeguckt, alle Mordsmatte, Bärte und viele Mädels auch oft dabei. Und dann ergab sich eben, dass an dem Wochenende ein Feuerwehrfest war unten auf dem Sportplatz. Und der Mani, clever wie er war, hat den Feuerwehrhauptmann, Herrn Hotz, der war der legendäre Boss eigentlich in dem Dorf, gefragt, ob sie das noch stehen lassen für einen Montag. Wir würden dann ein Freikonzert da machen, um uns mal hier vorzustellen. Gut, haben sie gesagt, oh, ist kein Problem und so. Und dann am Montag war die Hütte voll. Und unser Plus war, dass das Wochenende verregnet war. Die hatten Unmengen Würste und Bier, was da nicht verkauft war. Und die haben an dem Montag, ratzfatz, waren die ausverkauft und waren natürlich happy. Und das Motto war dann, eu Hand wäscht die Onere, auf gut Odenwälderisch gesagt. Und am nächsten Jahr haben wir gleich gesagt, okay, wir machen das nochmal. Also dann richtig mit Bühne, Open Air und so weiter.
Das heißt, beim ersten Mal gab es noch nicht mal eine Bühne?
Doch, da gab es halt so eine Bierzeltbühne, wo halt die Tanzmucke irgendwie abgeht. So. Aber dann halt richtig mit Bühne und Licht und so. Dann kam schon, haben wir auch noch ein paar Leute geholt irgendwie, also andere Bands noch, zwei, drei Vorband und naja, da kamen dann schon 1500 und dann eskalierte das von Jahr zu Jahr immer mehr. Wir mussten dann umziehen auf die Wiesen, die weiter außen gelagert waren. Da kamen dann 8000 Leute plötzlich, so 1980. So. Das war dann schon von der Logistik, war man dann schon etwas überfordert. Dann kam noch schlechtes Wetter dazu. Die Leute standen bis zum Knien im Matsch. Zum Teil haben wir aber trotzdem gefeiert. Irgendwie, das machte denen nichts aus. Aber es wurde einfach zu groß. Wir haben das zweimal auf den großen Wiesen gemacht und dann muss man das einstellen. Es wurde zu chaotisch, auch der ganze geschäftliche Teil lief dann ein bisschen schräg. Also wir hatten das Gefühl, dass wir da übers Ohr gehauen werden, irgendwie, dass da Eintrittsgelder verschwanden und dann ist es, glaube ich, mehrere Jahre eingeschlafen. Auch die Band hat sich dann 1983 in dieser relativ erfolgreichen Formation aufgelöst. Und Mani, der Kopf der Band, hat die Band weitergeführt, immer mit wechselnden Besetzungen und so weiter. Aber ein Teil der Band ist damals nach Indien irgendwie und hat sich da mit ganz anderen Sachen beschäftigt.
Auch darüber sprechen wir dann auch noch. Und jetzt kommen wir mal zu dem Mann, der hier so freundlich zugehört hat die vergangenen 5 Minuten. Karl-Heinz Osche, Sie waren lange Zeit Mitveranstalter. Wann sind Sie denn überhaupt dazugekommen zum Finkenbach-Festival?
Das, was der Roland jetzt ausgeführt hat, dass das Festival so eine große Dimension angenommen hat, wo dann, ach, sagen wir mal, der Überblick nämlich ganz vorhanden war, hat das Festival auch an den Rand gebracht von der finanziellen Seite, von der organisatorischen Seite. Und ganz offiziell war das letzte Festival eigentlich 2004. Und dann gab es 4, 5 Jahre lang kein Finke mehr, weil keiner mehr bereit war, ein Risiko einzugehen.
Das heißt, von den 80ern, also das heißt,
es gab 2 Breaks innerhalb des Festivals.
Mhm. Also ich war damals vor 2004 nur als Besucher immer auf dem Finken-Festival und dann, wie gesagt, 2004 ging es dann gar nicht mehr weiter und 2008 ist der Mani zu mir gekommen. Ich arbeite mit Guru Guru seit 2006 zusammen und sagt, Mensch, 2008, wir haben 40 Jahre Guru Guru, zu diesem Jubiläum müssen wir mal wieder einen Finkenbach machen. Und da sind der Mani und ich nach Finkenbach gefahren, haben uns mit dem Vorsitzenden vom Fußballverein getroffen, mit dem Armin Löffler, weil mir ja das Festival ist ja gestattet auf dem Fußballplatz und wir wollten es da auch wieder weitermachen. Und ein Fußballplatz, jeder Fußballfan weiß, jeder Finki-Fan weiß, ein Fußballplatz hat 50 mal 100 Meter. Und da müssen wir alles draufpacken. Und jetzt muss ich doch noch rechnen, dass wir hinterher sagen können, das war erfolgreich. Das haben wir 2008 gepackt. Da haben wir dann einen Tag erstmal gemacht, um die finanzielle Seite gut in den Griff zu bekommen. Und nach 2-3 Jahren, nachdem das wieder so gut angelaufen ist, haben wir dann 2011 das wieder auf 2 Tage ausgeweitet. Und jetzt machen wir es wieder 2 Tage seitdem.
Sie sagten gerade, Sie kannten es vorher als Besucher.
Ja.
Wann war Ihr allererstes Finki? Also es gab Unterbrechungen, also Sie haben es dann in den 70ern sogar schon gesehen?
Ja, ja, ich war schon in den 70ern auf dem Finki dann damals.
Ja. Ja. Was sind da so Ihre Erinnerungen?
Erinnerungen vielleicht nicht so viele, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich auf bestimmt 5, 6 Finkis war, nicht jedes Jahr. Und war einfach immer ein Erlebnis. Und wie gesagt, dann ab 2008 war ich dann also als Mitorganisator damit.
Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal für etwas verantwortlich ist, was man als Jugendlicher schon erlebt hat?
Eigentlich fühlt es sich toll an. Ist es ein besonderes Feeling oder was, das ich da habe, aber es ist eigentlich eine schöne Sache, vor allem wenn man sieht, das Wichtige ist, dass es in Finkenbach alles friedlich, locker, ganz cool abläuft. Also wenn ein Festival wie Finkenbach jetzt für mich in totaler Stress ausarten würde, würde ich sagen, nee, dann mache ich doch lieber was anderes. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, warum ich dann gesagt habe die ganze Zeit, ich mache das jetzt. Und wie gesagt, letztes Jahr haben wir dann einen kleinen Schnitt gemacht und ich mache jetzt halt nur noch die Werbung für das Finki.
Lassen Sie mal ganz kurz nochmal zu diesem Vorbild Woodstock kommen. War das überhaupt ein Vorbild fürs Finkenbach-Festival oder war das überhaupt kein Thema?
Festivals waren ja damals schon gang und gäbe, auch in Europa und Deutschland. Es gab das berühmte Germersheim-Festival, wie früh war das? 72.
72, ja.
Und Fehmarn und dann, ich selber bin schon so mit 18, 19 nach England getrampt aufs British National Blues and Rock Festival. Da hat man die besten Bands gehört, wahrscheinlich bessere Besetzung als in Woodstock selber, weil viele Bands kamen einfach nicht, weil es denen zu freaky war oder sind im Stau stecken geblieben. Also es war ja gar nicht so viele namhafte Acts da, wie man denkt. Dann immer nur Janis Joplin genannt und die Who und noch eine.
Hendrix so halt, ja, Hendrix ja, dann. Ne?
Dann
ja.
Weiß man nicht genau weiter, werden dann eigentlich noch gespielt. Aber ich will das jetzt nicht verniedlichen, also das war ein Mega-Event, das war quasi so eine Art Urknall vom Festival irgendwie, kann man schon sagen.
Karl-Heinz Orschütz, sind Sie derselbe Jahrgang wie Roland Schäffer, also 50? Nee, oder?
Nee. Roland ist ein klein wenig älter wie ich.
Aber das heißt, wann haben Sie dann zum ersten Mal überhaupt von Woodstock und diesen ganzen Bands so erfahren? Hat man in Deutschland dann erst drüber gesprochen, als diese Platte im Laden stand mit diesem bekannten Bild vorne drauf oder wie war das?
Nee, also ich bin 1954 geboren, das heißt, als Woodstock 1990 über die Bühne ging, war ich 15. Sobald es Woodstock rum war, ich habe sogar Zeitungen dabei, es gab in Deutschland eine Zeitschrift mit dem Namen Pop. Und da habe ich dann das erste Mal von Woodstock im Detail gehört. Wahrgenommen habe ich es an dem Wochenende nur, dass so eine große Menschenmasse da war und dass da eine unzählige Anzahl von bekannten Bands auch gespielt hat. Und das andere kam dann danach, indem ich ja vielleicht 2, 3 Monate später in der Zeitschrift Pop mich oder sogar in der Bravo damals mich über Woodstock dann genauer informiert habe.
Im Rahmen der Woodstock-Themenwoche in SWR 2 sind bei SWR 2 Tandem heute Karl-Heinz Osche und Roland Schäffer zu Gast. Beide sind eng mit dem Finki-Festival in Finkenbach im Odenwald verbunden. Karl-Heinz Osche als Promoter, Roland Schäffer als Gitarrist der Band Guru Guru. Herr Schäffer, den Titel, Guru Guru-Titel Izmis, den wir eben gehört haben, den haben Sie geschrieben. Das ist eine wilde, lange Jam-Session, zumindest die Live-Version, mit, hört sich für mich so an, indischen Elementen. Wie ist der Song entstanden?
Ja, das indische Element ist hauptsächlich das Instrument Nada Swaram. Das ist eine riesige Chalmai, die hauptsächlich in den Tempeln in Tamil Nadu, das ist der südlichste Staat Indiens, gespielt wird. Also ist tamilische Kultur. Und ich kam da eigentlich, ja, wie die Jungfrau zum Kinde nach Indien. Ich hatte eigentlich nichts großes Mut mit Indien, aber in dieser frühen 80er-Jahre-Zeit kriselte es bei Guru Guru. Und da gab es dann auch noch einen zweiten Schlagzeuger, der heißt Putze Fischer. Weil in der Zeit war Mani sehr stage-orientiert, also Front. Er wollte viel vorne singen und auch hat viel mehr Show-Elemente gebracht. Deswegen haben wir auch einen zweiten Schlagzeuger gehabt. Sehr begabter, junger Kerl noch irgendwie damals. Und der hatte gute Connections zu der Gruppe Embryo.
Kann man, würde man heute sagen, Weltmusik-Pioniere.
Vorreiter-Pioniere,
genau. Kann man neben sagen, den Dissidenten.
Durch den Film. Und genau dieser Event, dass sie sich zerstritten haben, war quasi mein Einstieg, nämlich bei den Dissidents of Embryo. Weil die riefen an und sagten, ey, wir haben da noch eine Tour in Indien, Goethe-Institut und so weiter mit Karnataka College of Percussion, also oberste Klasse, indische Klassik irgendwie und Perkussion. Wir brauchen unsere Listen und einen Schlagzeuger. Spiel dir mit, komm dir mit. Riefen da im Winter an irgendwann. Ja, wann geht's los? Nein, 2 Wochen. Was? Okay. Zack, nach Bombay geflogen und erstmal nach Goa runter. Also da war wirklich Hippie-Paradies noch und so. Da haben wir permanent irgendwelche Beach-Partys gespielt. Also uns erstmal, wie man so schön sagt, eingegroovt. Und dann sind wir weiter nach Bangalore, wo dieses College of Percussion, da hatten wir da einen sehr schönen Auftritt mit denen und ich habe halt gemerkt, irgendwie möchte ich mehr von der indischen Musik wissen, als jetzt nur die Stücke, so das Thema mal anhören und so und das dann versuchen nachzuspielen und dann, ich habe mich jedenfalls mit diesen Musikern sehr gut verstanden, habe beschlossen, bei denen, die haben ein richtiges College in Bangalore, täglich Unterricht zu nehmen, zusammen auch mit meinem Freund Butze, haben wir also Mirdanga-Unterricht genommen und ich habe noch Gesangsunterricht genommen. Also quasi, wir haben jetzt gelernt wie die Kinder, so die halt da mit 5 oder 6 anfangen. Da di dum nam, da di dum nam, da di dum nam, da di dum nam, da di dum nam. First lesson und so
da
weiter.
Da gibt's einen Namen dafür. Das, ach, wie heißt denn das? Konakol, ja, richtig. Konakol. Genau, Konakol. Ja.
Das war unser täglich. Wir haben uns mit nichts anderem beschäftigt. First Lesson war eben Tadi Tomnam. Der Lehrer war ziemlich guter Geschäftsmann, hat von jedem 10 Rupees verlangt. Das war damals noch richtig Geld. Und die Lektion ging nur 10 Minuten. Und dann, you practice, tomorrow you come, you play. Also Tadi Tomnam, Tadi Tomnam, Tadi Tomnam. Next Lesson, okay. Tadi Tomnam, Nam Tom Dita, zurück. 10 Rupees. So ging das. Bei jeder Lektion kamen 4 Silben dazu oder 8 Silben.
Gut, das war Konakol, aber wie kamen Sie dann zum Nadaswaram?
Das war dann eben, dass ich habe eben noch die Grundausbildung der die Sarigama-Schule. Also Sarigamapa, Gamapa, Gamabadanidabama, Gamabagamagarisa. Habe ich, das geht genauso los mit 3 Tönen und da habe ich auch jeden Tag Gesangsunterricht gehabt, 6 Wochen lang. Und nach 6 Wochen, wenn man sich also wirklich mit einer Sache wirklich beschäftigt, kann man schon ziemlich viel lernen. Und dann meinte aber mein Freund Butze, er will nicht diese Mirdanga, das ist die klassische Trommel, sondern er will Tavil spielen. Das ist die Trommel, die das Nadaswaram in den Tempeln begleitet. Das ist ungefähr so laut wie ein Schlagzeug, also richtig. Gib ihm. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst es hier nicht lernen, weil das spielt man in Tamil Nadu, da musst du da runter nach Madurai. Und gut, dann haben wir die Koffer gepackt, sind nach Madurai und gleich am, wie üblicherweise am Busstand kommen die Rikscha-Fahrer, what you want? Dann sagt er, ich will einen Tavil-Spieler. Also außer, dass wir in ein Hotel fahren. Am nächsten Morgen bringt er einen Tavil-Spieler an und das war der Paramashivam, mit dem ich dann, ich glaube, 8 Jahre lang zu tun hatte irgendwie. Ein fantastischer Trommler, katastrophaler Lehrer allerdings, der konnte einem nichts beibringen, weil der spielte immer alles im 4-fachen Tempo, den musste man permanent bremsen.
Und es war am Anfang eine ziemliche Puzzlearbeit zu verstehen, was er mit seinen Sim, Dagi-Dadom, und was das bedeutet. Aber irgendwann kommt man halt dann doch dahinter. Und er wollte unbedingt nach Deutschland auch. Wir sind dann im nächsten Jahr wieder runter, haben wieder Unterricht bei ihm genommen. Und ich habe mir dann einen Nadaswaram-Lehrer auch gesucht. Das habe ich dann ungefähr 7-8 Jahre lang, habe ich mich da ziemlich intensiv beschäftigt.
Und waren dann jedes, aber immer dort.
Jedes Jahr in Indien gewesen.
Ja, aber jetzt, Sie haben ja aber nicht durchgehend da gelebt.
Nee, sondern ich habe mir es ein bisschen bequem gemacht. Ich bin im Winter ausgewichen, im Dezember da runter und im April, Mai zurück.
Herr Osche, Sie sind ja selber kein Musiker, oder spielen Sie irgendwas?
Nee, ich bin kein Musiker.
Und wenn Sie das so hören, wenn man irgendwie sich 7-8 Jahre mit einem Instrument beschäftigt, kriegt man da Lust oder ist man dann eher ganz glücklich, dass man doch kein Musiker ist?
Ja, ich sehe es dann aus heutiger Sicht, dann bin ich eigentlich zu alt dafür, dass ich sage, wenn ich vielleicht damals in so eine Clique reingerutscht wäre, Musiker mehr, vielleicht hätte ich dann auch ein Instrument erlernt. Aber ich bin eigentlich ja schon ziemlich früh mehr in die organisatorische Seite reingerutscht. Mhm. Und das habe ich dann bis heute beibehalten.
Auch eine Kunst, über die wir gleich sprechen werden nach dem nächsten Titel. Einen Titel, den Sie sich gewünscht haben, nämlich I'm Going Home. Denke ich an 10 Years After, da steht jetzt ein ganz anderer Name drauf, 170 Split. Das könnten Sie uns gerade mal erklären.
Ja, der entscheidende Mann bei 170 Split ist Leo Lines am Bass. Und Leo Lines war mit Alvin Lee zusammen Mitbegründer von 10 Years After, hat damals in Woodstock gespielt. Und das müsste jetzt so 8-9 Jahre her sein, haben die sich dann getrennt, 10 Years After. Das heißt, Rick Lee, Schlagzeuger, und Chick Churchill machen die Band weiter. Alvin Lee ist ja gestorben. Die haben sich dann den Joe Gush ins Boot geholt als Sänger und Gitarrist. Und Leo Lines und Joe Gush haben dann 2014 rum gesagt, nee, wir ziehen jetzt unser eigenes Projekt durch, wir trennen uns von den anderen beiden. Und deshalb haben sie den Namen 170 Split für ihre neue Band gewählt.
Mit altem Material.
Ja, das Programm heutzutage, das 170 Split bietet, ist natürlich immer noch sehr 10 Years After-lastig. Das sind ja auch teilweise die Songs von Leo Lines. Und es ist so ein heutzutage ist ein Gemisch aus eigenen Songs von 170 Split und teilweise die Klassiker von 10 Years After. Oh, it seems like it. Tell me, baby, where you told her. Tell me, baby, where you told her. With a happy thought, baby, don't go.
Das würde noch wesentlich länger gehen, dieser Song I'm Going Home and 10 Years After. Klassiker auch in Woodstock gespielt, hier in einer Version von 170 Split. Das ist eine der Nachfolgerbands von 10 Years After vom Originalbassisten Leo Lyons. Und für die deutschen Auftritte dieser Band ist einer meiner heutigen Gäste hier bei SWR2 Tandem zuständig. Zu Gast sind Guru Guru Gitarristen Saxophonist Roland Schäffer und Karl-Heinz Osche, der das Finkenbach Festival, um das es sich heute dreht, mitveranstaltet bzw. jetzt noch promotet und eben auch 170 Split hier in Deutschland vertritt. Herr Osche, wie sind Sie eigentlich überhaupt an diese Form des Musikgeschäfts angekommen? War das so Ihr Wunschberuf?
Nee, ein Wunschberuf war es bestimmt nicht. Ich bin da einfach reingerutscht, eigentlich über eine Band aus Edenkoben, wo ich geboren bin.
In der Pfalz, ne?
In der Pfalz, genau. Da gab es dann Anfang der 70er Jahre eine Jugendzentrumsinitiative und innerhalb dieser Initiative haben wir uns überlegt, auch kulturell ein bisschen was zu machen, weil Edenkoben war in dieser Hinsicht fast tot, würde ich mal sagen. Und wir haben angefangen dann mit Konzerte zu veranstalten. Dann kam eine Band aus Edenkoben, die hatte da mal mitgespielt bei so einer Veranstaltung und hat mich hinterher gefragt, könnten wir nicht zusammenarbeiten, ein bisschen mehr machen. Ich habe ja gesagt und dann bin ich automatisch in dieses Business mit reingerutscht, so als Organisator im Hintergrund.
Und wie ging es dann weiter? Also
ja, es ging insofern ganz einfach weiter, weil mit dieser Band Trance damals hatten wir, obwohl wir das selber gar nicht beeinflussen konnten, von heute auf morgen einen unwahrscheinlich großen Erfolg. Ja, das war Rockmusik, Hardrock genauer gesagt. Und es gab so ein Dreigespann in Deutschland, Scorpions, Accept Trance. Ich habe andere Leute kennengelernt, andere Musiker, auch Guru Guru dadurch, andere Bands. Und immer wieder gab es neue Kontakte. Und heute ist es genauso. Es kommen unwahrscheinlich viele Anfragen rein. Ich gehe einfach mal davon aus, andere Musiker, andere Bands lesen, was wir so machen mit Guru Guru. Und dann denken die sich, ja, oh, kann er das auch für uns machen? Ist meistens nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Das heißt, Sie sind dann irgendwann eine Ein-Mann-Firma geworden? Genau. Oder?
Bin ich eigentlich heute noch, ne? Eine Ein-Mann-Firma. Ne?
Was steht auf Ihrer Visitenkarte? Steht da drauf Manager, Veranstalter, Organisator, Booker, Merchandiser?
Nee, ich habe gar keine Bezeichnung. Weil
gar keine Visitenkarte.
Nee, eine Visitenkarte gibt es schon, aber steht nur mein Name drauf. Und ich bin einfach der Meinung, wer mit mir zusammenarbeiten möchte oder das vorhat, der weiß, was ich mache. Und dann kommt man da schon ins Gespräch. Ich kann ja verschiedene Möglichkeiten anbieten, aber das liegt halt dann daran, finden wir eine Basis. Das Zweite ist, habe ich zu der Band ein Feeling, dass ich sage, das möchte ich auch machen. Also es gibt auch oft Anfragen, ganz eine aktuelle ist gerade reingekommen vor 2 Wochen, Schlagzeuger von AC/DC hat angefragt. Und da hatten sie jetzt eingeladen, am 20. September spielt er in London, hatten sie zum Konzert ein, damit wir uns ein Bild machen können. Ich bin in der Überlegung, wenigstens mal hinzufahren, aber innerlich habe ich schon damit abgeschlossen, dass ich das nicht mache.
Warum? Nicht Ihre Musik?
Nee, ich würde schon sagen, ich höre zwar auch kein AC/DC, aber ich denke, das ist von der organisatorischen Seite schon eine Nummer wesentlich größer, wie das, was ich momentan mache. Und ich bin jetzt 66, das heißt, ich möchte eigentlich jetzt nicht da nochmal neu anfangen mit irgendeiner Band. Aber ich höre mir es mal an und dann kann man weitersehen. Vielleicht kann ich ihm auch eine Unterstützung geben, dass ich sage, setz dich mal mit dem oder mit dem in Verbindung. Wir treffen uns einfach mal.
Was waren die schönsten oder auch die erstaunlichsten Erlebnisse mit Guru Guru für Sie?
Gerade wie ich angefangen habe bei Guru Guru, kam eine Anfrage rein. Das hat jetzt eigentlich weniger die Band betroffen, sondern eher den Manni Neumeier. Eine Tour zur 800-Jahr-Feier Genghis Khan in die Mongolei. Und da haben wir gesagt, das machen wir, egal was dabei rauskommt. Das heißt, wir sind 2 Wochen in der Mongolei auf Tour gewesen. Dann war ich mit Manni 2-mal in Japan auf Tour. Und jetzt das große Highlight war eigentlich, finde ich, dass wir im Mai mit Guru Guru das erste Mal in China waren.
Wie kam das denn zustande? Sind Sie eingeladen worden oder haben Sie sich aktiv beworben, da zu spielen?
Nee, da sind wir eingeladen worden. Schon vor 3 Jahren kam die Anfrage von einer Agentur in China.
Ach.
Wir waren ja selber im Vorfeld überrascht, dass sowas kommt. Und B, wir wussten gar nicht, was für einen Stellenwert hat Guru Guru in China.
Und welchen hat es?
Totale Fans irgendwie.
Also wirklich, die Musik ist bekannt.
Dass der Veranstalter selber auch noch DJ ist und chinaweit eine Radiosendung hat, die progressive europäische Musik spielt oder auch früher Guru Guru und was weiß ich was. Das heißt, die Leute kamen, wir haben ganz im Süden in Shenzhen gespielt, bei Hongkong, die kamen zum Teil aus Beijing oder aus dem Westen, 18 Stunden mit dem Auto und was weiß ich. Und wir haben die Leute sind ausgeflippt während dem Konzert, habe ich noch nie gesehen. Die haben mir nachher Videos gezeigt, wie 20-jährige junge Männer in Tränen ausgebrochen sind, während wir spielten. Also es war unglaublich. Und am Schluss saßen wir an unserem Autogrammtisch. Da war eine Schlange, die war 80 Meter lang. Wir saßen 1,5 Stunden, haben uns die Finger wund geschrieben. Die hatten zum Teil 10 LPs original irgendwie bei eBay oder sonst wie alte Sachen.
Aber das heißt, verdient ist mit diesem Ruhm dann nichts, ne? Secondhand-LPs, wahrscheinlich gibt es keine GEMA für die Radioeinsätze.
Wir haben selber ein bisschen Merchandise gemacht und so, also da kam schon auch was rum. Die haben T-Shirts gedruckt, wir haben denen Rechte gegeben, die haben uns dann beteiligt und. Also die haben auch sehr gut bezahlt, die haben uns ein super Hotel, 4 Tage irgendwie, die besten Restaurants. Also wir haben uns eingeladen. Ich hoffe, dass es da jetzt gerade die Geschichte, die da in Hongkong läuft und so, dass sich da die Einstellung gegenüber westlicher Kultur nicht verschlechtert. Also zumindest was oben kommt. Also ich würde da gerne nochmal hinfahren irgendwie und vielleicht mal kreuz und quer da spielen. Das wäre schon ein Erlebnis, glaube ich.
Und über weitere Wünsche und auch Rück- und Ausblick vom Finkenbach-Festival sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Ein Wunsch von Karl-Heinz Osche, nämlich auch ein Musiker, den er vertritt, der Gitarrist Joshua Stefan mit seiner Version von Jimi Hendrix' Hey Joe. Thank you. Hey Joe in der Version von Joshua Stefan, ein Wunsch von Karl-Heinz Osche, Musikveranstalter, Organisator, Booker und zusammen mit dem Gitarristen und Saxophonisten der Band Guru Guru, Roland Schäfer. Heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Unser Thema ist der Hippie-Traum im Odenwald, das Finkenbach-Festival, das es mit Unterbrechungen seit 1976 gibt. Herr Osche, mal ein Beispiel. Wacken in Schleswig-Holstein, ein kleiner Ort, lebt heute ganz prächtig vom Wacken Open Air. Das hat sich irgendwie mit 80.000 Zuschauern zu einem riesigen Festival entwickelt. Wie stark ist denn der Wirtschaftsfaktor Finki für Finkenbach?
Wenn man es von den Zuschauerzahlen her umrechnen kann auf unsere 2.500, 3.000, dann ist es genau das Gleiche. In Finkenbach lebt mehr oder weniger das halbe Dorf auch davon, ob es der Bäcker ist, ob es der Metzger ist, ob es die Kneipen sind, ob es die Übernachtungen sind. Jeder spielt mit und ich meine, was ganz Entscheidendes, da sieht man es dran, fast jede Familie in Finkenbach bringt zum Finkenbach-Festival einen eigenen gebackenen Kuchen.
Ja, die waren nummeriert, es standen 30, 35 verschiedene Kuchen.
Und insofern kann ich einfach sagen, auch wenn ich nicht aus Finkenbach bin, das ganze Dorf ist involviert, akzeptiert es auch vor allem. Man muss ja davon ausgehen, dass von Donnerstag bis Sonntag 4 Tage die Nachtruhe eigentlich gestört wird und es klappt prima.
Gibt ja noch andere Festivals wie das Herzberg, das ist ein bisschen vergleichbar, also, aber das ist Ihnen schon zu kommerziell?
Nee, kann ich so nicht sagen. Ich bin jedes Jahr auf dem Herzberg-Festival, weil Herzberg ist eigentlich wie Finkenbach nur halt zwischen 8.000 und 10.000 angesiedelt, ein bisschen größer. Ist ein bisschen kommerzieller wie Sfinki. Klar, es ist eine größere Menschenmasse, man muss mehr Absperrungen haben und so. Aber trotzdem, Herzberg ist ein ganz cooles, ein lockeres Festival. Mhm. Ich gehe da gern hin und ich sehe es eigentlich auf einer gleichen Ebene wie das Sfinki.
Jetzt ist ja das Sfinki eigentlich auch mal so als Guru-Guru-Veranstaltung mal gedacht worden. Wie offen sind Sie denn da auch für andere Bands? Also bewegt sich es im Grunde doch immer so in dem gleichen eher 60er, 70er Jahre Avantgarde-Jazz-Rock-Zirkel oder kommt da auch mal was völlig Artfremdes auf die Bühne?
Artfremd, also wie hieß die französische Band? Lazuli war jetzt ganz neuer Stil eigentlich für Finkenbach. Das war so ein bisschen gotik irgendwie, aber hat trotzdem hingepasst. Die Leute waren fasziniert. Also
das ist so, es ist eigentlich eine große Familie. Wir haben also auch von der finanziellen Seite her, kommen uns die Bands auch entgegen. Die wissen, wie wir es machen. Die wissen auch ganz genau, wenn es gut läuft, gibt es auch mal ein bisschen mehr. Und zu der Frage nochmal, ob wir uns da immer im gleichen Metier bewegen. Ich würde es andersrum dran gehen. Es gibt bestimmte Dinge, die wollen wir definitiv nicht machen in Finkenbach. Mhm. Das sind keine Coverbands, kein Heavy Metal, kein normaler 0815, sag ich mal, Pop. Es muss ein bisschen was außergewöhnlich sein, deshalb sind wir dieses Jahr auch auf Lazuli gestoßen. Und wenn solche Bands, die bewerben sich ja auch für Finkenbach, wir hören uns das an. Und wenn was außergewöhnlich dabei ist, wo wir sagen, der Manni Neumeier ist ja für das musikalische Programm zuständig, das haut uns vom Sockel, dann laden wir die auch gerne ein. Voraussetzung ist, wie gesagt, wir sind vom Budget her begrenzt. Und wenn das alles reinpasst, dann machen wir das gerne.
Jetzt sind es, glaube ich, dieses Jahr schon 2.500 oder sogar 3.000, fast 3.000 Zuschauer gewesen. War das ein neuer Rekord?
Nee. Mehr dürfen wir gar nicht.
Wir haben 2.500, können wir auf das Gelände lassen. Mehr wollen wir auch gar nicht machen. Und ich würde sagen, das erste Mal, wo wir die tatsächlich schon im Vorverkauf erreicht hatten, das war letztes Jahr. Und das war eigentlich dann das Highlight, dass wir sagen konnten, Festival war im Vorverkauf ausverkauft. Mhm.
Jetzt, Herr Osche, sind Sie 66, Roland Schäfer wird 69, glaube ich, dieses Jahr. Oder ja, ist bald, es sogar schon geworden? Ja, man sieht es Ihnen beiden nicht an. Oder auf jeden Fall wirkt es sich beide sehr fit. Wie lange?
Davon kann man immer schwindeln.
Naja, wie lange meinen Sie, machen Sie das noch? Wie lange wollen Sie es noch machen?
Roland Schäfer, ja, gut, mein größtes Vorbild ist Manni Neumeier. Der ist 1940 geboren. Und wenn man sieht, wie der auf der Bühne agiert und auch im sonstigen Leben, also ist nicht nur einer, der auf der Bühne sein Adrenalin kriegt und dann mit dem Krückstock hinten rausläuft, sondern ein sehr agiler, meistens gut gelaunter älterer Herr, also ich bin ja auch schon fast 70 und die Musik, das ist ein alter Klischeespruch, hält einen jung irgendwie, aber auch nur, wenn man dranbleibt irgendwie und sich permanent damit beschäftigt.
Gilt das auch für den Veranstalter, Organisator oder Mitorganisator und Booker?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz entscheidend ist, es muss Spaß machen. Wenn es zum Stress ausartet, es gibt auch die ein oder andere Band, die in Finkenbach gespielt hat, wo man im Nachhinein sagen, wird man nicht mehr engagieren. Nicht aus musikalischen Gründen, sondern weil es halt nicht gepasst hat von der menschlichen Seite her. Und das ist die Grundvoraussetzung auch für die Zukunft. Wenn es nur noch Kommerz, nur noch Business ist oder vielleicht auch in Stress ausarbeitet, würde ich sagen, würde ich ganz zurücktreten. Aber ich fahre nach Finkenbach jedes Jahr, weil es ein Festival ist, das mir unwahrscheinlich Spaß macht.
Also kann man sagen, der Hippie-Traum, da lebt er weiter.
Ja, gerne so.
Dann wünsche ich viel Erfolg und viel Elan Ihnen beiden. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Karl-Heinz Osche vom Finkenbach-Festival und Gitarrist Roland Schäfer von der Band Guru Guru und damit natürlich auch vom Finkenbach-Festival. Danke, dass Sie bei uns waren.
Wir danken auch.
Dankeschön. Ja.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neugierig geworden sind, schauen Sie doch auch auf unsere Internetseite swr2.de. Da finden Sie die große Woodstock-Themenseite mit vielen weiterführenden Informationen, mit Bildergalerien und Beiträgen zum Nachhören und auch mit einem sehr schönen Video. Das haben meine Kolleginnen Lydia Huckebrink und Birgit Nockenberg beim diesjährigen Finkenbach-Festival 2019 gedreht. Die Redaktion dieser Sendung hatte Rudolf Linzen, die Musikauswahl Bettina Stender, in der Technik war Norbert Vossen, am Mikrofon Fabian Elsesser und er sagt Love and Peace und auf Wiedersehen.